Der größte Impact, früher zu sterben, hat ganz klar das und dann kommt erstmal lange nichts. Ich habe gerade erst nochmal recherchiert und ich war fassungslos. Verkürzt unser Leben um ungefähr 15 Minuten. Das heißt, an einem 24-Stunden-Tag machst du dann nur einen 19-Stunden-Tag. Wir alle wollen gesund bleiben beim Älterwerden. Heute werde ich dir 7 evidenzbasierte Prinzipien zum Thema gesunde Langlebigkeit vorstellen. Los geht's.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Zunächst habe ich eine ganz große Bitte an meine geschätzte Community. Ich recherchiere sehr gerne zu diesen Gesundheitsthemen und verpacke das dann eben auch kurz und knapp in YouTube-Videos und Podcast-Folgen, wenn du meine Arbeit wertschätzt und das Gefühl hast, das sollte auch andere Menschen erreichen, dann gib mir doch einfach einen Daumen hoch bzw. bewerte meine Podcast-Folge. Schreib irgendwas in die Kommentare rein, weil mir das hilft, dass ich weiter in die Sichtbarkeit durch den Algorithmus dieser zwei Plattformen nach vorne geschoben wird. Das wäre ganz klasse von dir. Herzlichen Dank dafür. Beginnen wir mit Nummer 1 von 7. Es ist die gesunde, pflanzenreiche Ernährung. Bewusst betont, dass es eben keine rein pflanzliche Ernährung ist, sondern ungefähr 2/3 sollten grob Pflanzen ausmachen, pflanzliche Kost, und das andere Drittel eben dann sehr gerne auch hochwertige tierische. Es gibt spannende Studien. Eine Meta-Analyse zur Mittelmeerdiät hat gezeigt, dass eine solche Ernährung, die eben reich an pflanzlicher Kost ist, das Sterberisiko um 20% senken kann. Dann gibt es eine andere Langzeitstudie, die ich entdeckt habe, die einfach sagt, ausreichend Obst und Gemüse plus 3,3 Lebensjahre. Jetzt sagen wir vielleicht, okay, 3,3 Jahre minus 20%, das hört sich gar nicht so viel an. Du musst mal überlegen, was du in diesen 3,3 Jahren, was du da alles anstellen könntest, wenn du da gesund alt wirst. Es ist ja nicht nur so, dass wir älter werden, sondern auch gesund alt werden. Du hast Power, du kannst Radfahren, du kannst draußen noch lange Wanderungen machen, du kannst tanzen gehen, du kannst dich mit Freunden treffen. Das ist das, was eben dieses Longevity-Thema so interessant macht. Also nicht zwangsläufig 150 zu werden, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn, wenn man mit 75 dann schon kognitiv Defekt von einem Androiden im Rollstuhl vor sich hin sappern, spazieren gefahren wird, sondern eben gesund alt werden. Und das sagen solche Studien eben aus. Diese 3,3 Jahre hört sich erstmal nicht wahnsinnig viel an, aber das sind gesunde Lebensjahre und da packt sich da noch automatisch mehr Gesundes hinten drauf. Okay, ich gehe zurück zum Text. Also viel Gemüse, Obst, dann Hülsenfrüchte, sehr wertvoll, vor allem auch vielseitig einsetzbar. Und auch Vollkornprodukte, also so ein richtig echtes Vollkornbrot, das gehört auch in eine sehr gesunde Ernährung rein. Genauso wie hochwertiges Fleisch, also von grasgefütterten Tieren beispielsweise. Milchprodukte, wer sie gut verträgt, aber auch hier bitte auf eine möglichst hohe Qualität achten und nicht irgendwie die billige, ultra hocherhitzte Haarmilch nach dem billigsten Preis im Supermarkt. Dann auch Eier, am besten von Hühnern, wo du selber siehst, dass sie draußen rumlaufen können und picken können, und auch Fisch. Und das ist so ganz typisch für die Mittelmeerdiät. Fisch enthält bei verhältnismäßig wenigen Kalorien sehr viele von diesen überlebenswichtigen Vitalstoffen, essentiellen Aminosäuren und vor allem von diesen hoch ungesättigten Fetten. Das Problem beim Fisch wird immer mehr die Verschmutzung der Meere, Mikroplastikbelastung, sodass man vielleicht in Zukunft den Fischticken reduzieren sollte, aber dann unbedingt über beispielsweise eine hochwertige Nahrungsergänzung wie ein Omega-3-Fischöl oder ein Algenöl mit einem hohen Anteil EPA und DHA, dass man hier einen Ausgleich schafft, weil diese zwei hoch ungesättigten Fette, die meistens sind damit gnadenlos unterversorgt, und da sollte man dringend einen Ausgleich schaffen, wenn man dann nicht so viel Fisch isst oder immer weniger Fisch isst. Thunfisch würde ich komplett weglassen, sind sehr häufig Methylquecksilber belastet, die kumulieren Schwermetalle, sind Raubfische, die lange leben. Und da ist echt ein Problem. Wenn du kein guter Entgifter bist, dann kann das langfristig richtige Probleme machen. Das ist mein Tipp für dich, lass den Thunfisch einfach weg. Ess ihn vielleicht, wenn du ihn total gerne magst, einmal im Monat. Das wäre meine Idee für dich. Dann generell bei den Getränken gilt, auf gar keinen Fall irgendwas, was Kalorien liefert. Nicht mal Säfte. Ich bin auch kein Fan von Säften, auch nicht von frisch gepressten Säften, als Genussmittel völlig in Ordnung, aber nicht zum Thema Longevity. Ich würde nicht sagen, dass sie generell schädlich sind, weil die Dosis macht das sozusagen Gift. Aber wir brauchen keine flüssige Kalorien. Da ist Wasser und natürlich auch Tee. Achtung, nicht unbedingt in Teebeuteln, also in diesen kleinen mit den Faden dran und diesem Fähnchen oben, weil da steht im Verdacht, dass eben hier auch viel Mikroplastik im Tee landet. Leider. Deswegen mach den Tee über ein Teesieb. Ist ein bisschen aufwendiger, aber wenn du das dir einmal angewöhnt hast und das eine Routine geworden ist, dann ist das auch völlig in Ordnung. Jetzt kommt es zur Umsetzung von Tipp Nummer 1. Ich rate immer zu kleinen Schritten. Also wenn man eben jetzt gerade ziemlich überlastet ist mit ziemlich vielen Infos, die ich jetzt gerade abgeliefert habe mit Teebeutel und Wasser und kein Thunfisch mehr. Guckt doch einfach mal, dass wenn ihr Nudeln oder Weißbrot esst, dass ihr eben hier zumindest ab und zu mal die Vollkornvariante bevorzugt. Testet einfach damit rum. Es ist leider auch so, dass wenn man ein Mikrobiom hat, das vielleicht bisher noch nie wirklich mit Vollkornprodukten konfrontiert wurde, dass man dann unangenehm reagiert. Das heißt, es gibt blub, blub, bläh und man hat irgendwie das völlige Gefühl, da würde ich mich langsam rantasten. Für die meisten wird das ein bisschen verträglicher dann sein. Dann rate ich dringend mal mit Hülsenfrüchten zu experimentieren. Auch hier erstmal kleinere Mengen. Sonst kann es auch unangenehm aus dem Hintern duften. Und ganz klarer Tipp hier, den ich auch sehr gerne an mir selber umsetze, das sind rote Linsen. Rote Linsen sind super günstig, haben eine wunderbare Kombination von komplexen Kohlenhydraten, also die eben langsam ins Blut abgegeben werden, plus sehr viel pflanzliche Proteine. Und der große Vorteil ist im Vergleich zu vielen anderen Hülsenfrüchten, sie sind sehr schnell zubereitet. Rote Linsen lässt du irgendwie 7 bis 10 Minuten einfach im Wasser köcheln und da machst du vielleicht irgendwie noch eine leckere Soße dazu. Es gibt auch hochwertige Fertigsoßen, die du verwenden kannst, auch Bioqualität. Und dann machst du vielleicht noch ein bisschen Schafskäse oder Tofu-Würfel rein und du hast innerhalb von ungefähr 10 Minuten ein echt leckeres Essen auf dem Tisch, was richtig gesund ist, was genau diesem Punkt Nummer 1 voll entspricht. Eine Kombination von mehr pflanzlich als tierisch. Und dann eben alles noch sehr natürlich. Die die Fertigsoßen, da achtest du einfach drauf, dass es auf der Zutatenliste eben nur Kräuter drin hat und wenn es geht, nicht unbedingt Geschmacksverstärker oder irgendwelche E- oder Aromastoffe. Ja, da musst du ein bisschen gucken, aber du kannst Soßen auch selber basteln, aber es ist für die Praxis meist ein bisschen einfacher. Dann die roten Linsen, wie gesagt, die sind eben sehr schnell zubereitet. Andere Hülsenfrüchte, die müssen erst 12 Stunden eingeweicht werden und dann müssen sie 60 bis 90 Minuten köcheln. Das ist sehr viel Aufwand und viele wollen sich diesen Aufwand nicht machen. Deswegen gezielt der Tipp zur roten Linsen. Berglinsen oder Beluga-Linsen, auch richtig gut. Die muss ein bisschen länger köcheln, so um die 20, vielleicht 30 Minuten. Aber auch die sind ganz klar zu empfehlen. Experimentiere damit. Wir kommen noch zum letzten Tipp. Getränke. Gerade eben erwähnt, keine flüssigen Kalorien. Wenn du damit nicht klarkommst, versuche die Getränke, die du bisher trinkst, immer ein bisschen zu verdünnen. Mag sich komisch anhören, wenn man bisher Cola getrunken hat, die Cola zu verdünnen. Aber wir sind so an diesen süßen Geschmack getriggert, dass wir vielleicht mit ein bisschen mehr Wasseranteil, vielleicht 1/3 Wasser, 2/3 Cola, dann schmeckt es ein bisschen anders, aber du hast noch diesen typischen Cola-Geschmack und kannst dich da langsam geschmacklich rausschleichen. Der harte Cut wäre natürlich deutlich besser, für viele ist es aber eben einfach nicht möglich. Kommen wir zum Punkt Nummer 2, regelmäßig körperliche Aktivitäten. Da gibt es eine Auswertung über 100.000 Teilnehmenden. Jede Aktivität ist besser als völlige Passivität. Ganz klare Sache. Und das senkt deutlich die Sterblichkeit. Wer zum Beispiel täglich 45 Minuten einfach ein bisschen strammer geht, ich rede jetzt nicht von Joggen, ich rede nicht mal vom Nordic Walking, einfach ein etwas höheres Tempo beim Spazierengehen wählt, der hat ein 30% geringeres Todesrisiko im Vergleich zu den Couch-Potatoes, die einfach gar nichts machen. Ideal wäre ungefähr 2,5 Stunden moderate Aktivität pro Woche, dann sprechen die Studien von ungefähr 35% niedrigerem Sterberisiko. Moderat bedeutet, dass du nicht wirklich außer Atem kommst, aber du bist einfach in Bewegung. Völlig egal, mit welcher Aktivität. Da zählt auch der etwas strammere Spaziergang mit dem Hund dazu, selbstverständlich. Die Umsetzung wäre, dass du zum Beispiel einplanst, 5-mal die Woche 30 Minuten diesen strammen Spaziergang mit einzuplanen und mach auch hier bitte kleine Schritte. Ja, also nicht im Wortsinne in dem Fall, einfach wenn du bisher gar nichts gemacht hast, dann nimm dir nicht gleich 5x30 Minuten vor. Dann fang zum Beispiel mit 5x5 Minuten an, was du vielleicht bisher noch gar nicht gemacht hast. Und jede Woche steigerst du um weitere 5 Minuten. Das wäre eine Strategie, um langsam reinzukommen, um die Hürde nicht zu hoch zu legen. Wähle eine Aktivität, die dir Spaß macht, die dir am einfachsten fällt. Radfahren, Schwimmen, schnelles Gehen, wie gesagt. Tanzen wäre natürlich auch wunderbar, wandern erst recht, dann bist du unterwegs in den Bergen, in der Natur, im Wald. Dann, mein Tipp wäre ganz klar, 2x die Woche mindestens Krafttraining zu machen. Die Muskeldichte, die Muskelstärke, die korreliert extrem stark mit einer gesunden Langlebigkeit. Denn wenn wir nicht an einer der typischen Krankheiten sterben, also Krebs, dann Herz-Kreislauf-Erkrankung, Demenz, dann ist es doch die Altersschwäche. Und das impliziert ja schon, dass wir dann am Schluss zu schwach sind, um uns zu bewegen. Und wenn die Muskulatur nicht mehr regelmäßig aktiviert, bewegt wird, dann baut das komplette System inklusive der Organfunktion ab. Und deshalb, wenn du 2x die Woche ein kurzes, knackiges Krafttraining mit den sogenannten Grundübungen machst, da möchte ich jetzt nicht so sehr ins Detail, kannst du gerne mal selber googeln, Grundübung, Krafttraining, da gibt es unzählige Videos, die das super kurz erklären. Und das sind dann Übungen, die du machen kannst. Das wäre mein Tipp für dich. Was langweilig, aber gut ist, also langweilig als Tipp, weil jeder schon mal gehört hat, nimm doch endlich mal konsequent die Treppe. Und wenn du kannst, jede zweite Stufe. Das bastelt dir so einen knackigen Popo, dass du mit dem bald vom Boden eine Einkaufsmünze aufheben könntest. Und du darfst nicht vergessen, dass der Popo, der Gluteus Maximus, der wichtigste Vortriebsmuskel ist. Das heißt, der bringt dich beim Gehen voran. Und solange du vorankommst, tust du was für deine Gesundheit, wie vorhin schon erwähnt. Nummer 3, guter Schlaf. Meta-Analysen zeigen hier eine U-förmige Beziehung zwischen Schlafdauer und Sterblichkeit. Das ist sehr interessant. U-förmig bedeutet, ja, das ist so ein U, ich zeichne ein U in die Luft für die, die Podcast-Folge hören. Und wenn du unten am U bist, dann hast du die geringste Sterblichkeit. Das heißt, wenn du zu kurz schläfst, ja, dann steigt die Sterblichkeit im Vergleich zu denen, die einfach genügend schlafen. Und jetzt wichtig, auch die, die zu lange schlafen, und das sagt man über 9 Stunden und das regelmäßig, auch bei denen steigt die Sterblichkeit. Das ist diese gemeinte U-Form. Also zu wenig und zu viel Schlaf ist ein Problem. Ja, warum denn bitte zu viel? Kann man wirklich zu viel schlafen? Es zeigt sehr wahrscheinlich ein systemisches Problem in deinem Organismus an, dass der Körper sehr viel Ruhe braucht, um möglicherweise stille Entzündungen oder andere gesundheitliche Probleme, die dir nicht so offensichtlich sind, zu bekämpfen. Es gibt zwar wenige Ausnahmen, die schlafen auch länger als 9 Stunden und sind kerngesund, aber ich würde es immer als Anzeichen nehmen, wenn man früher nicht so lange geschlafen hat und jetzt vielleicht 9 Stunden plus schläft, dass man einmal tiefer ins System guckt, zum Beispiel nach den sogenannten stillen Entzündungen gemessen werden kann, das mit dem HSCRP, das High Sensitive CRP oder WRCRP, Wide Range CRP. Bitte nicht nur den CRP-Wert an sich, sondern die zwei Kürzel HS oder WR sollten unbedingt beim Blutbild mit davor gepackt werden. Das muss man manchmal dem Arzt erklären, weil der normalerweise solche Messungen von sich aus eher selten macht. Und Interleukin 6 wäre auch interessant, um herauszufinden, habe ich da irgendwie ein Problem, wenn ich länger als 9 Stunden schlafe, was mein Körper versucht zu bekämpfen. Ja? Da kann es zum Beispiel ein Zahnproblem sein, das nicht offensichtlich ist. Keine Zahnschmerzen, aber irgendwas fault da und gärt vor sich hin. Oder sehr häufig auch sind Darmprobleme. Also, jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema Schlaf. Wenn man also weniger als 7 Stunden deutlich weniger und das regelmäßig als 7 Stunden mehr als 9 Stunden schläft, dann steigt das Sterberisiko um 30%. Das ist schon ganz erheblich. Ziel ist also 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht. Und wichtig ist zu wissen, dass zu wenig Schlaf das Immunsystem schwächt und dass es eben auch Stress und Entzündungen fördert, also insbesondere dieses zu wenig an Schlaf, weil der Körper einfach nachts dann nicht die Möglichkeit hat, sich wieder zu resetten, zu renovieren, zu regenerieren. Umsetzung, es gibt 7 Schlafregeln, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, bitte nicht erschrecken, du wirst sehr wahrscheinlich nicht alle auf einen Schlag umsetzen können, aber guck einfach, dass du 1 bis 2 jetzt mitnimmst, die du bisher nicht beachtet hast und leg mal mehr Wert auf eine von diesen 7 Schlafregeln. Also, das ist Nummer 1, 3 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen, keine Kalorien mehr, okay? Dann 1 Stunde vorher Bildschirme aus. Das wird wahrscheinlich einigen schwerfallen, weil vielleicht jetzt gerade einige das YouTube-Video anschauen, kurz bevor sie ins Bett gehen. Ich kenne das, ich mache das leider auch gerne. Das ist so auch mein Bottleneck, möchte ich mal sagen. Dann maximal 18 Grad Schlafzimmertemperatur. Lustig in der Dachgeschosswohnung im Hochsommer. Dann haben wir, dass wir nachts möglichst ruhig und dunkle Schlafzimmer haben sollten. Wenn es nicht anders geht, nimm eine Augenmaske und oder eben Ohrstöpsel. Es gibt auch medizinische Ohrstöpsel, die man sich anfertigen kann. Dann kannst du die immer wieder abwaschen oder nimmst einfach Oropax. Nutze ich übrigens schon seit, ich schätze mal 20 Jahren Oropax. Bin super zufrieden damit. Ich brauche es absolut ruhig. Dann haben wir noch immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen und auch wieder aufstehen. Sogar an den freien Tagen mit einer Karenz von plus minus 15 Minuten. Das hilft tatsächlich sehr, immer im Rhythmus zu bleiben. Für Schichtarbeiter fällt dieser Punkt flach, völlig klar. Dann schau, dass du morgens nach dem Aufstehen möglichst bald ein paar Minuten Sonne ins Gesicht bekommst. Wenn das nicht geht, weil die Sonne noch nicht da ist, dann nimm eine Tageslichtlampe. Und nach 14 Uhr solltest du keine Stimulanzien mehr wie zum Beispiel Koffein oder Kaffee zu dir nehmen. Ja? Das sind so diese 7 Schlafregeln. Schau mal, ob du eine davon mehr ab heute in deinen Alltag einbauen kannst, dann hast du definitiv etwas für deinen gesünderen Schlaf getan. Punkt Nummer 4, Stressmanagement, mentale Gesundheit. Stress killt uns früher. Das hat auch damit zu tun, dass wir eben dauerhaft immer mehr Cortisol, das ist unser Chef-Stresshormon im System haben. Und Cortisol sorgt eben leider auch erstens dafür, dass wir auch mehr Blutzucker unterwegs haben. Das heißt, Cortisol mobilisiert Blutzucker. Und wenn wir einen höheren Blutzuckerspiegel haben, dann haben wir eine höhere Anfälligkeit für Arteriosklerose. Ja, weil die Blutgefäßinnenwände, die Intima, sich dann mehr entzünden kann. Und dort kann sich dann zum Beispiel das Cholesterin ablagern, insbesondere das Oxidierte. Da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf an. Das bedeutet aber Cortisol dauerhaft, heißt mehr Blutzucker, heißt mehr Herz-Kreislauf-Schwäche. Sagen wir es einfach mal so. Das nächste ist, dass es auch das Immunsystem supprimiert, also herunterdrückt. Und das macht uns natürlich anfälliger für alle möglichen Krankheiten. Und deswegen sollte man hier ein bisschen aufpassen. Interessant finde ich auch, das habe ich in der Studie gefunden, Optimismus. Das heißt, wenn wir optimistisch auf das Leben blicken, dann haben wir eine fast 30%, interessant, die 30% wiederholen sich häufig, hier steht 29%, eine 29% geringere Sterblichkeit als eben die Pessimisten. Und deswegen die Umsetzung, ich würde dir raten, versuch mal den typischen Medieneinfluss so gut wie es geht zu reduzieren. Medien sind letztendlich dafür gemacht, dass wir dranbleiben und Bad News are Good News. Das bedeutet schlechte Nachrichten über die Katastrophen der Welt, die fesseln uns mehr. Die faszinieren uns im Negativsinne mehr, sodass wir dranbleiben. Wenn jeden Tag in der Tagesschau kommen würde, wie toll alles auf der Welt läuft, würde das relativ wenig Menschen interessieren. Die würden sich einmal kurz freuen, wieder umschalten. Aber wenn Katastrophenmeldungen kommen, dann triggert uns das. Und wir holen uns zum Beispiel, jetzt mal repräsentativ mit der Tagesschau, mit dem Heute-Journal, die ganzen Katastrophen der Welt in unser Wohnzimmer. Und das jeden Abend und dann noch direkt vorm Schlafen gehen, halte ich für ein riesengroßes Problem. Teste es, verzichte einfach mal einen Monat konsequent auf Nachrichten. Achte auf dein Umfeld, gerade die sozialen Kontakte, die sollten möglichst gut für dich sein. Es gibt Menschen, die reißen einen regelrecht runter mit ihrer dauerschlechten Laune oder mit ihrem Problemchen. Ja, du darfst gerne mal die Schulter sein, an der man sich ausweinen darf, aber du solltest grundsätzlich dich mehr mit Menschen zusammentun, die einfach positiv in diese Welt blicken, die dir gut tun und dich nicht runterziehen, die dich in dem, was du vielleicht vorhast zu verändern, auch unterstützen und nicht schlecht reden. Das ist ebenfalls ein unheimlich wichtiger Punkt. Finde Hobbys, die dir Spaß machen. Das ist irgendwie so banal dahingesagt für viele Menschen, aber gerade die, die im Hamsterrad drin sind, gar nicht mal so einfach. Und ich meine es nicht abends mal eine Serie gucken oder vielleicht ein Bierchen trinken. Das sind keine Hobbys. Also finde irgendetwas, was dir auch auf lange Sicht in 5 oder 10 Jahren noch viel Spaß machen kann. Plane jeden Tag 10 Minuten fest ein, die du ganz gezielt für Entspannung bereithältst. Yoga oder ein lockeres Läufchen. Da kannst du auch diesen Spaziergang vernehmen. Aber dann bitte das Handy zu Hause lassen und auch nichts nebenher mit Ablenkung irgendwas hören, Musik hören. Nein, sei für dich. Setz dich mit deinen Gedanken auseinander. Beobachte deine Gedanken, wie deine Gedanken über dich, über die Welt denken. Weil du bist immer in der Lage, deine Gedanken umzuprogrammieren. Nur ein Beispiel, viele Menschen machen sich für Dinge schlecht, die sie eigentlich gar nicht verdient haben, weil wir das so gelernt haben. Ja, wir machen uns für Dinge mehr fertig, als dass wir uns selber loben können. können. Und diese Gedanken mal zu reflektieren und zu beobachten, das wird dir helfen, in eine positivere Grundstimmung dir selbst gegenüber zu kommen. Und das macht dich zu einem für dich selber liebenswerten Menschen. Du bist mit Sicherheit ein super liebenswerter Mensch. Aber das wird dir helfen, anders über dich zu denken. Und das fördert die gesunde Langlebigkeit. Was du ebenfalls machen kannst, ist Atemtechnik anwenden. Es gibt den sogenannten physiologischen Seufzer, der super in Stresssituationen geeignet ist. Ich mache den einmal vor. Nochmal. Ich mache bewusst diese Pause zwischen diesen zwei Atmern. Ich atme ein und wenn ich dann schon relativ voll bin in der Lunge, warte ich kurz und dann ziehe ich nochmal ganz schnell Luft durch die Nase, nicht durch den Mund, und atme durch den Mund aus. Das nennt sich der physiologische Seufzer. Der hat eine sehr stark beruhigende Wirkung auf den sogenannten Sympathikus. Das ist der Anteil des Nervensystems, der uns in Erregung versetzt, der uns angriffslustig macht, wo einfach ein hohes Arousal da ist, wo wir eben dann da sind. Der Parasympathikus ist das System im Körper, was uns ruhig macht, was den Puls runterbringt, den Blutdruck senkt. Und der physiologische Seufzer, der macht eben genau diesen Parasympathikus aktiv und senkt eben diesen Sympathikus. Du kannst auch die Boxatmung machen. Das geht 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden Atem anhalten, 4 Sekunden ausatmen und wieder 4 Sekunden die Luft im ausgeatmeten Zustand anhalten. Sind in Summe 16 Sekunden. Das machst du 4-mal, dann bist du knapp über 1 Minute und du wirst merken in einer stressigen Situation, wenn du das anwendest, wie du dich danach nach 1 Minute Atmung gut fühlst. Beim Einatmen immer durch die Nase, Ausatmen gerne durch den Mund. Wir sind bei Punkt 5, zeitlich begrenztes Fasten und auch das Kalorienbewusstsein. Esspausen einhalten ist sehr ursprünglich, hat Ötzi früher regelmäßig machen müssen, weil es nicht ständig was gab. Leben wir heute im Schlaraffenland. Und deswegen halte ich es für sehr wichtig, nicht nur ich, auch die Wissenschaft, dass wir ab und zu mal den Hunger wieder spüren. Der ist nicht potenziell tödlich, den muss man nicht mit Snacks killen. Und das schärft auch das Bewusstsein für das Thema Essen. Und ich meine es nicht in den Hunger reinquälen, weil wenn der Hunger dich dann irgendwann zu einem unkontrollierbaren Kalorienzombie macht, dann hast du nichts gewonnen. Aber mal wieder zu spüren, Hunger ist nur ein Gefühl, das tut auch nicht weh, das wieder wahrzunehmen, aktiv wahrzunehmen und sagen, okay, interessant, mein Körper zeigt mir, er braucht was. Kalorien hat er ja genug im Tank. Wie wär's denn, wenn ich mal auf sehr vitalstoffreiches Essen, siehe Punkt Nummer 1, die pflanzenbetonende Kost, Wert lege, dann wirst du merken, dass sich der Hunger etwas anders anfühlt. Ein sehr interessanter Punkt, wie ich finde. Dann Punkt Nummer 2 ist, wenn man eben ab und zu mal Essenspause einhält, es stärkt die Autophagie. Das ist der Reinigungsprozess der Zelle. Wenn nichts von außen kommt, dann wird der Körper anfangen, irgendwann auf diese Autophagie umzuschalten. Und das bedeutet, dass er eben dann Substrate in der Zelle wiederverwertet, das ist wie eine Art Recycling von Zellschrott, von Proteinen beispielsweise. Und das sorgt für einen gewissen Reinigungseffekt. Es wird auch dafür sorgen, dass du eine bessere Insulinempfindlichkeit entwickeln wirst. Das ist sehr wichtig, damit eben der Blutzuckerspiegel immer in einem relativ konstanten Bereich bleibt, weil der Körper eben schnell auf Blutzuckerspitzen reagieren kann, weil eben er auf Insulin besser reagiert. Und es hilft auch, den Blutdruck besser zu regulieren und es bringt auch die Cholesterinwerte in einen vernünftigen Bereich, wenn du immer mal wieder dezent den Hunger spürst. Mach Hunger zu deinem Freund. Wichtig, du musst unterscheiden zwischen Hunger und, ich sag mal, Heißhunger. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so gemeint ist mit diesem Abstürzen des Blutzuckerspiegels. Aber du musst dich nicht tief in den Hunger rein quälen. Du musst nicht sagen, boah, ich kann nicht mehr, aber ich will noch eine Stunde durchhalten. Aber du solltest eben erst wieder essen, wenn du dieses Hungergefühl spürst. Und dann ist es aber entscheidend, die Regel 1 anzuwenden, dass du eben dann keinen Nahrungsschrott isst, sondern vitalstoffreich. Wie sieht die Umsetzung aus? Es gibt verschiedene Fastenmöglichkeiten, zum Beispiel 5-2, das hat sich sehr bewährt. Du isst also 5 Tage relativ normal, bitte halte dich an Regel 1 oder an Idee Nummer 1 und 2 Tage schraubst du die Kalorien deutlich runter. Für viele ist das Wochenende ganz gut geeignet, weil sie da einfach ein bisschen mehr Ruhe haben, um sich dann noch mit dem Hungergefühl mehr auseinandersetzen zu können und nehmen zum Beispiel einen Proteinshake zu sich, der sehr wenig Kalorien hat. Und oder Suppen eignen sich sehr gut. Einen großen Salat, vielleicht eine Gemüsepfanne. Solche Geschichten, irgendwas zwischen 600 Kalorien, vielleicht mal 500, aber viel mehr Kalorien sollten es an diesen 2 Tagen dann nicht sein, um dann wieder mit 5 normalen Tagen weiterzumachen. Auch bewährt hat sich ein Tag on, ein Tag off. Das heißt, einen Tag ernährst du dich sehr gesund und am anderen Tag isst du gar nichts. Stelle ich mir persönlich sehr schwierig vor, muss ich sagen. Aber ich weiß von vielen Menschen, bei denen das hervorragend klappt. Du kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du zu denen gehörst. Bin ich sehr gespannt. Dann natürlich das klassische Heilfasten. Ja? Also, dass man eben dann mal mehrere Tage gar nichts isst. Das würde ich aber erstens nur mit jemandem machen, der sich gut damit auskennt, zum richtig reinkommen, durchhalten und auch wieder richtig rauskommen. Das ist nicht einfach mal so nebenbei gemacht. Und ich würde auch eine Phase wählen, wo ich sehr viel Ruhe habe, möglicherweise im Urlaub, ja, und nicht irgendwie während einer stressigen Zeit. Das, was sich am allermeisten bewährt hat, ist das sogenannte Intervallfasten, das 16-8-Fasten. 16 Stunden nichts essen. Trinken selbstverständlich, ist klar. Und innerhalb von 8 Stunden wird eben da möglichst hochwertig gegessen. Und das halte ich auch für etwas, was gut umsetzbar ist. Man kann sich da langsam reinarbeiten. Zum Beispiel kann man erstmal anfangen mit 12-12. Ja, man isst irgendwie um 19 Uhr zum letzten Mal und dann morgens um 7 Uhr frühstückt man. Das macht man vielleicht einige Tage oder eine ganze Woche lang. Ja, dass man einfach so eine Routine reinbekommt, hast schon mal 12 Stunden Nahrungskarenz. Und in der nächsten Woche machst du 11-13, das heißt, du machst 13 Stunden Fasten und innerhalb von 11 Stunden isst du. Dann machst du 14-10, dann machst du 15-9 und dann bist du irgendwann in einigen Wochen bei 16-8. Und dann guckst du mal, wie es sich für dich anfühlt. Wir kommen zum Punkt Nummer 6, soziale Beziehungen und Unterstützung. Das passt so ein bisschen zum vorhin schon genannten Thema Stressmanagement, dass du eben schaust, mit welchen Menschen du deine Tage verbringst. Es gibt eine spannende Meta-Analyse mit über 300.000 Teilnehmern, dass starke, gute soziale Netzwerke eine über 50% höhere Überlebenswahrscheinlichkeit habt im Vergleich zu Menschen, die sehr einsam leben. Also das hat wirklich den höchsten Gesundheitsimpact. Es sind aber auch 2 Extreme. Jemand, der völlig einsam ist, im Vergleich zu jemandem, der ganz stark eingebunden ist in ein soziales Geflecht. Meistens bewegen wir uns irgendwo zwischendrin. Aber hier, das sind 50% Differenz. Das ist schon wirklich extrem. Dieser Effekt ist vergleichbar von Rauchern zu Nichtrauchern. Einsamkeit und Isolation wurden ganz klar mehrfach als großes Risiko auf lange Sicht gesehen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für deutlich früheres Sterben assoziiert. So nach dem Motto, was soll ich eigentlich noch hier? Damit bringt man es eigentlich auf den Punkt. Das Leben braucht ja irgendwie eine gewisse Sinnhaftigkeit. Und deswegen ist auch die gegenseitige Hilfe und regelmäßige Kontakte, ein gutes soziales Umfeld, ein wunderbarer Stressschutz. Warum? Ganz einfach, wir Menschen sind alleine schon deshalb soziale Wesen, weil wir unser soziales Netzwerk über 100.000 Jahre als Sicherung, als Sicherheit zum Überleben gebraucht haben. Ein Mensch, ein Vorfahre früher, der aus der Gruppe verbannt wurde, weil er sich komplett daneben benahm, das war praktisch sein sicheres Todesurteil. Einer alleine kommt in dieser rauen Wildnis von früher nicht lange klar. Heute haben wir immer noch Menschen um uns rum, die uns im absolut schlimmsten Fall im Bettler ein bisschen was zu essen geben, vielleicht mal einen Euro hinwerfen. Früher war der einfach erledigt. Und deswegen ist es uns auch sehr wichtig, was andere Menschen über uns denken, damit wir in diesem Geflecht irgendwo integriert sind. Vielleicht nicht auffallen, nicht ins Negative, ins Positive, also irgendwo in der Mitte. Das gibt uns die Sicherheit, dass wir irgendwo aufgehoben sind. Was ist die Umsetzung? Kontakte pflegen. Das heißt mal telefonieren, treffen oder gemeinsame Aktivitäten mit Menschen planen, die einem gut tun. Das ist sehr wichtig. Vielleicht auch ein Ehrenamt oder im Verein, weil es eine Sinnhaftigkeit gibt. Das halte ich gerade für älter werdenden Menschen für noch wichtiger, weil möglicherweise auch gute Freunde links und rechts irgendwann mal sterben. Und dann brauchen die eine neue Aufgabe, die brauchen eine neue Bezugsperson oder Personen und dann ist ein Ehrenamtverein eine wunderbare Möglichkeit, vielleicht jüngeren Menschen zu helfen und an der Lebenserfahrung teilhaben zu lassen. Wenn es einem gar nicht gut geht, bitte auch Selbsthilfegruppen nutzen. Die haben eine unglaublich wichtige Aufgabe, gerade für einsame Menschen. Bitte sei mutig, mach diesen entscheidenden Schritt und geh dahin. Nachbarschaftshilfe anbieten, das wäre auch eine Möglichkeit, wenn zum Beispiel ein junges Pärchen mit einem kleinen Kind und die brauchen mal jemanden, die vielleicht einen Abend mit dem Kind für 2 bis 3 Stunden aufpasst, damit das junge Pärchen auch mal wieder Zeit für sich hat. Wir haben das gemacht damals, meine Frau und ich mit unseren beiden Kindern. Es hat uns wahnsinnig gut getan, dass wir eben dann jemand gefunden haben aus der Nachbarschaft und sie hat uns dann geholfen, hat einfach 2, 3 Stunden auf die Kinder aufgepasst, hat mit den Büchern angeschaut und wir hatten ein bisschen Zeit für uns. Auch das hilft. Also nicht nur uns, sondern eben auch dieser Person hat es geholfen, weil sie eben auch wieder einen Sinn hatte im Leben. Es war eine sehr alte Frau und die hat uns wunderbar geholfen damit. Lächeln, Freundlichkeit, Dankbarkeit anderen Menschen gegenüber zeigen, Komplimente machen. Es tut nicht weh, will fremden Menschen mal ein ehrliches Kompliment machen. Ja? An der Kasse, einer Kassiererin, es gibt welche, die machen stumpf ihren Job, sind schon völlig abgestumpft, gucken dich auch nicht an und es gibt immer welche, die sehr auffallend freundlich sind und denen Menschen mal bewusst ein Kompliment machen, das hilft denen, dann sind die noch motivierter eben da weiter ihren Job genauso zu machen. Und auch denen, die vielleicht nicht so die Aktivität zeigen, vielleicht sagen, ist nicht immer einfach hier den ganzen Tag mit den Menschen, ich finde es toll, dass sie diesen Job machen. Da musst du mal gucken, wie die Menschen auftauen. Sehr spannend zu beobachten. Letzter Punkt, ungesunde Exposition vermeiden. Rauchen, Alkohol, Industrieessen und mögliche potenzielle Schadstoffe in der Umwelt, die wir vermeiden könnten. Der größte Impact, früher zu sterben, hat ganz klar das Rauchen. Und dann kommt erstmal lange nichts. Ich habe gerade erst nochmal recherchiert und ich war fassungslos. Jede Zigarette verkürzt unser Leben um ungefähr 15 Minuten. Das bedeutet für jemanden, der am Tag eine Packung Zigaretten raucht, also mit 20 Zigaretten drin, das sind 300 Minuten. Und 300 Minuten sind 5 Stunden. Das heißt, aus einem 24-Stunden-Tag machst du dann nur einen 19-Stunden-Tag. Und das bei dem einzigen Leben, was du hast, ist es einfach aufzuhören zu rauchen? Nein, natürlich nicht. Der erste und wichtigste Schritt ist, dass es unbedingt wollen muss. Du musst es wollen, weil dich sonst dein innerer Schweinehund in jedem schwachen Moment zu einem Aschenbecher zurückzieht. Und dann gilt, wer will, der findet Lösungen. Die anderen, die suchen nach Ausreden. Das wäre ein Aufruf an meine geschätzte Community. Es gibt bestimmt viele von euch, die haben es geschafft, aufhören zu rauchen. Andere würden gerne. Schreibt doch bitte in die Kommentare rein, was euer Game Changer war. Da kommen bestimmt verschiedene Ideen. Dann die Menschen, die rauchen, möchten unbedingt aufhören. Ich sage euch, wer raucht und das aufhört, hat den größten Benefit für seine Gesundheit geschafft, den es überhaupt in diesem Kontext hier zu machen gibt. Die werden sich das dann durchlesen und irgendwas wird sie triggern. Irgendwas, das ist eine coole Idee, das versuche ich auch mal. Schreibt das bitte in die Kommentare rein, das wäre großartig. Vielleicht rettest du damit sogar Leben. Luftverschmutzung, ja, Verkehr, Feinstaub, Industrie ist echt ein Problem, ist auch nicht einfach auszuschalten. Es gibt auch Feinstaubpartikelmesser für die Wohnung drinnen. Ja, die messen dann irgendwelche Feinstaubpartikel mit einer Größe von 2,5, oh Gott, ich weiß gar nicht die Maßeinheit. Die kosten auch gar nicht viel, so kann man die Raumluft überprüfen. Und wenn du siehst, dass du ständig drüber bist, weil du zum Beispiel in der Stadt lebst oder möglicherweise eine Schimmelpilzbelastung in den Räumen hast, das wäre etwas, was man unbedingt ausschalten sollte, so gut wie es irgendwie nur geht. Und dann gibt es auch diese Feinstaubfilteranlagen für zu Hause. Das wäre auch eine Idee. Das Raumklima, das passt jetzt zum Thema Vermeidung von Schimmel, regelmäßiges Lüften ist super wichtig. Das mag sich jetzt für dich banal anhören, aber ich weiß, dass viele draußen da nicht so wirklich drauf achten und Schimmel im Haus ist ein echter Gesundheitskiller. Und du solltest gucken, dass du den Schimmel irgendwie aus der Wohnung so gut wie es geht rausbekommst. Da gibt es Mittel und Möglichkeiten, da muss man sich eben da mal ein bisschen mit beschäftigen. Vorsicht beim Thema Alkohol. Mach nicht bei dem Spruch mit, dass auch geringe Mengen Alkohol gesund sein sollen. Das Einzige, was da noch positiv zu bewerten ist, dass es eine gewisse soziale Komponente hat. Du wirst wohl kaum in einer geselligen Runde mit einem Kamillentee gut ankommen, während die anderen eben ihr Entspannungsweinchen drin trinken. Aber das ist genau der Punkt. Alkohol ist nur deshalb, ich sag mal in Anführungszeichen, gesund, weil man dadurch eben auch den größten Gesundheitskiller neben dem Rauchen, nämlich den nicht abgebauten Stress, weil man eben da etwas dagegen tun kann, weil man eben dann in Geselligkeit sich unterhält und Stress eben abbaut somit. Aber je weniger, desto besser. Ganz klare Aussage. Alkohol hat an sich nichts Gesundes an sich. Und auch dieses Resveratrol im Rotwein, was da immer wieder durch die Medien geistert, ist totaler Bullshit. Du müsstest von einem bestimmten Rotwein, der in nebligen Gebieten aufwächst, eine ganze Menge trinken, weil dort ist das Resveratrol drin, was ja das Gesunde am Rotwein sein soll. Du müsstest dann 2 Liter davon trinken. Und das nicht am Tag, sondern pro Stunde. Und auch in der Nacht. Also grob 50 Liter, um wirklich, das, was in der Wissenschaft gängig ist als wirksame Menge Resveratrol. Und das siehst du, das ist kompletter Bullshit. Sonnenschutz. Ja, wir sollten auf gar keinen Fall Panik vor der Sonne haben. Das ist leider ein bisschen übertrieben immer wieder. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn man als Whitey White Man aus dem Winter vielleicht im Frühjahr auch nicht viel draußen ist, dann gehst du irgendwie in Sommerurlaub und dann brutzelst du dich 6 Stunden in der prallen Sonne ohne Sonnenschutz. Dann ist völlig klar, das ist alles andere als gesund, okay? Wenn man sich vom frühen Frühjahr bis in den Hochsommer hocharbeitet, wie es unsere Vorfahren gemacht haben, weil die waren ja nicht drin, was wollten die auch in der Höhle? Da gab es ja kein Netflix, die waren den ganzen Tag draußen. Die haben genügend Sonne abbekommen, so hat sich ja natürlicher Hautschutz aufbauen können. Das haben wir heute aber ebenso nicht, weil wir in den künstlichen Höhlen den ganzen Tag sitzen. Und dann kann es eben sehr viel Sinn machen, einen Sonnenschutz aufzubauen, tragen, wenn man weiß, man ist lange in der Sonne. Mein Tipp wäre, dass man eine mineralische Sonnencreme verwendet. Guckt bitte im Netz, es gibt viele Anbieter, also keinen chemischen Filter, sondern einen mineralischen Filter. Ja, meistens ist es auch ein bisschen mit Zink und dann sieht man ein bisschen weißer aus. Da gibt es aber mittlerweile gute Anbieter. Vielleicht habt ihr auch da einen guten Tipp in die Kommentare rein. Dann ein Sonnenschutz von innen ist Astaxanthin. Astaxanthin ist dieser rötliche Farbstoff zum Beispiel im Lachs. Oder ist auch im Grill zu finden. Und dieses Astaxanthin, das wirkt sehr stark antioxidativ und das fängt eben auch die UV-schädigende Wirkung ein bisschen ein. Sonnenschutz von innen sozusagen. Da gibt es auch tolle Studien dazu, die sagen, zwischen 4 und 12 Milligramm Astaxanthin baut schon einen wirksamen Sonnenschutz auf. Das kann man gerne begleitend machen, zumal Astaxanthin auch viele andere tolle Wirkungen im Organismus zeigt. Hauttyp berücksichtigen ist klar. Also wenn jemand rote Haare hat, viele, viele Sommersprossen und sehr helle Haut, der braucht einen anderen Sonnenschutz als jemand, der eine sehr, sehr dunkle Hautfarbe hat. Ist völlig klar, ich wollte es nur einmal erwähnt haben. Umsetzung zu dem Ganzen. Anni, Moment, ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe noch den Wasserfilter. Das ist der letzte Punkt hier auf meiner Liste, gerade wenn es um die ungesunden Exposition geht, weil unser Trinkwasser, das ist jetzt Meckern und Jammern auf hohem Niveau, hat eine sehr gute Qualität. Man wird nicht direkt dran kaputt gehen. Nur es sind so viele Stoffe drin, die wir einfach schlichtweg nicht auf dem Schirm haben und auch nicht im Wasserwerk getestet werden können. Und deswegen würde ich tatsächlich jedem raten, sich einmal mit dem Thema Wasserfilteranlagen auseinanderzusetzen. Ich werde ein Video, eine Podcast-Folge in der Beschreibung, in den Shownotes verlinken, weil dazu habe ich vor wenigen Monaten ein Interview gemacht mit einem Experten und das kam auch sehr, sehr gut an. Also er bekommt auch richtig viel tolles Feedback und ich verwende schon seit mittlerweile, 15 Jahren oder vielleicht sogar noch länger Wasserfilteranlagen, obwohl ich im Hochschwarzwald lebe und wir eigentlich sehr sauberes Wasser haben. Trotzdem, gerade so Bisphenol A oder insbesondere die PUFAs, diese Langlebigkeitschemikalien, die mittlerweile schon in der Eisbärenleber gefunden worden ist überall verbreitet und die können echte Probleme machen. Und gute Wasserfilteranlagen können sowas rausfiltern. Ich möchte jetzt hier nicht tiefer drauf eingehen. Schau dir dieses Video an, hör dir die Podcast-Folge an, dann bist du da auf diesem Punkt auch ein bisschen schlauer. Du merkst, es war jetzt ein bisschen längeres Video, es sind viele wichtige Punkte. Aber wenn du alle 7 Punkte abdecken würdest, dann sage ich dir, hast du garantiert, es ist immer noch schicksalsabhängig. Aber du hast auf jeden Fall eine große Wahrscheinlichkeit, dass du mit diesen Punkten umgesetzt dein Leben um 10, vielleicht 20 gesunde Jahre verlängern könntest. Und jetzt kommt mein Abschlusssatz. Die Medizin in Kombination mit der künstlichen Intelligenz, die wird in vielleicht 10 Jahren Dinge für uns bereithalten, die wir uns heute noch nicht mal ansatzweise vorstellen können. Und wenn wir mit einem möglichst gesunden Organismus in diese Langlebigkeitsmedizin hineinwachsen, dann kann es sehr gut sein, dass wir aus diesen 10, 20 Jahren hinten 20, 30, 40, 50 gesunde Jahre machen. Das soll die Motivation sein, sich jetzt mit dem Thema Longevity, Langlebigkeit auseinanderzusetzen, um dann in Zukunft mit einem deutlich robusteren, gesünderen Körper von dieser Langlebigkeitsmedizin erst recht profitieren zu können. Das ist meine Motivation. Ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen Inspiration geben konnte. Nochmal die Bitte, Daumen hoch, irgendeinen Kommentar hinterlassen. Das würde mir helfen im Algorithmus und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Sehr gerne darfst du auch noch in den Kommentaren schreiben, was dir vielleicht noch hier in dieser Auflistung gefehlt hat. Es gibt noch viele, viele weitere Punkte und so wird es ein tolles Sammelsurium. In diesem Sinne, und jetzt hör ganz genau hin und versteh meinen Standardschlusssatz. Bleib gesund, aber mach auch etwas dafür. Bis dann, tschüss.